Adi, vielen Dank für deine Zeit.
Moin, schönen Morgen.
Moin von dir, gefällt mir. Sehr gut. Warst gerade in Hamburg, habe ich gelernt, ne? Sehr gut.
Ich war in Hamburg 5 Tage, ja.
Sehr gut,
da ist hängen geblieben. Bei der Team Food Challenge von Trimax. Und ich habe jetzt zum ersten Mal gecheckt, wie das Wetter in Hamburg ist. Weil ich hatte immer Glück, wenn ich in Hamburg war. Und ich habe immer so gedacht, so ja, also so schlimm ist es ja nicht, wie alle sagen, ne? Ja. Und jetzt war ich 5 Tage hier und ich glaube wirklich, das Wetter hat 20 Mal gewechselt in diesen 5 Tagen.
Ja.
Also du warst draußen, hat es geregnet, da warst du 2 Stunden später draußen, da war blauer Himmel und das 5 Tage lang.
Richtig, das ist Hamburg, herzlich willkommen. Deswegen können die Leute auch nicht ganz einordnen, wie das Wetter hier ist. Aber das ist nicht das, worüber wir reden wollen. Und das ist total geil. Ich mag das gerne, dass du direkt gebrochen hast mit meinem Format. Ich muss es wieder einfangen. Was ist Rap für dich?
Boah, wir gehen direkt rein.
Ja,
was ist Rap für mich?
Rein.
Ich glaube, ganz basically runtergebrochen ist Rap für mich die Musik, die ich höre. Ist ein bisschen eine langweilige Antwort, aber Rap für mich ist so meine Main-Musik, die ich höre.
Kannst du mir sagen, wie das gekommen ist? Also wie bist du damit in Kontakt gekommen? Weil ich habe gemerkt, also ich, natürlich im Research, dass du also quasi auch in deinen Kanälen und eigener Musik machen und so. Also A, hast du, glaube ich, ein ziemlich großes Musiktalent und B, aber auch gibt's so einen Fick auf Genres. Und trotzdem reden wir ja in diesem Format über Rap. Also was ist der Grund, warum du damit in Kontakt gekommen bist?
Genau, ich finde es lustig, dass du sagst, dass so ein bisschen genreübergreifend ist. Ich höre alles, aber ich würde eben trotzdem sagen, Rap ist so mein Main-Musikgenre und wie ich in Kontakt gekommen bin, ist ganz random eigentlich, weil ich bin richtig spät in Rap gekommen. Ich bin, glaube ich, so erst 2016, also wirklich, da war ich, wie alt war ich da? 17? Ja, so irgendwie 17, irgendwie so rum. Bin ich erst mit Rap in Kontakt gekommen und zwar mit so Rin. Also ich bin relativ spät in Deutschrap eingestiegen. Krass. Weil ich immer dachte vorher, also zu diesen ganzen Bushido-Kollega-Zeiten, ich weiß nicht, was vor Rin noch so ein bisschen groß war. Hatte der Raf Camora schon eine Phase? Kann sein ein bisschen.
Danach wurde es richtig groß bei ihm erst.
Ja, danach wurde es richtig groß, genau. Aber so Bushido, Kollega, wie die alle heißen, das habe ich so komplett übersprungen und dabei habe auch immer gedacht, Digga, das hören nur Leute, die Assi sind. Das war so ein typischer Schweizer, der auf dem Land aufgewachsen ist. Und habe einfach mich auch gar nicht so krass mit Musik befasst. Und dann irgendwann, ich dachte auch ganz am Anfang, Rin ist so krass der Gangster-Rapper, weil ich wirklich gar keinen Plan hatte. Und dann bin ich irgendwie mit Rin in Kontakt gekommen und fand das richtig geil. Und dann ist so klassischer Wave, Rin, Young Horn und so. Und dann bin ich so in Kontakt gekommen, ja.
Das ist ein ganz interessanter Soundtrack auch, den du da so ein bisschen beschreibst, weil er genau eine neue Generation quasi ein Gesicht gegeben hat, habe ich das Gefühl. Dazu ist mal total wichtig zu hören, du hast ja gesagt, du kommst aus der Schweiz. Kannst du mir mal erklären, wie du aufgewachsen bist, was für ein Umfeld, wie bist du groß geworden?
Ich bin aufgewachsen in einem Dorf und das finde ich immer lustig zu fragen, was ist für dich ein Dorf? Ich frage das immer gerne Leute. Wie viele Einwohner ist für dich ein Dorf?
Ich würde schon sagen, also ich mache es nicht unbedingt an Einwohnern, sondern an der Anzahl der Ampeln. Und alles unter 2 Ampeln ist ein Dorf.
Okay, dann wohne ich in einem Dorf. Ich glaube, mein Dorf hat keine Ampel.
Ja.
Und 700 Einwohner.
Stark, ja, das ist ein
Dorf. Also so richtig klein auf dem Land.
Als Stadt kannst du das nicht mehr verkaufen.
Nee, das kannst du nicht mal als Kleinstadt oder irgendwas verkaufen, das ist wirklich richtig Dorf. Aber ich meine, wenn ich jetzt mit so Deutschen unterwegs bin, die sagen dann so, boah, ich bin so auf dem Dorf aufgewachsen, dann frage ich so, ja, wie viele Einwohner waren denn dann? Dann sagen sie 20.000, ist ja kein Dorf.
Nee, ist es auch nicht.
Also schon sehr auf dem Land aufgewachsen, viel Sport gemacht, meine Eltern beide selbstständig, waren immer beide zu Hause. Viel Sport gemacht, viel in den Bergen gewesen, viel draußen gewesen, habe tatsächlich erst richtig spät ein Handy bekommen. Ich glaube, ich erst mit 14, was irgendwie lustig ist, weil ich jetzt Social Media mache. Das heißt, ich bin eigentlich gar nicht so früh, irgendwie war ich am Handy. Wir hatten einen Fernseher, nur mit 7 Sendern, also relativ wenig.
Beste Voraussetzung, um dann unbefleckt quasi in das Business einzusteigen, scheinbar.
Ja, irgendwie schon, ne? Oder vielleicht muss ich auch einfach alles nachholen. Das ist ein bisschen so meine Theorie. Dass, wenn ich dann ein Handy bekommen habe und hab einen Computer, war ich einfach nur am Handy und am Computer. aber ja, viel Sport gemacht. Dann relativ viel gezockt eine Zeit lang. Auch erst relativ spät mit Feiern angefangen, erst mit 19 oder so.
Und welche Rolle hat Musik da in dem Leben gespielt zu dem Zeitpunkt? Also wahrscheinlich dann auch keine besonders große, oder?
Ja, nicht so eine große Rolle im Sinne von, boah, ich habe jetzt irgendwie so krass meine Genres und höre das, aber ich habe schon immer Musik gemacht. Also ich habe Schlagzeug gespielt lang. Wir haben immer bei den Geburtstagen Musik gespielt, mein Bruder hat auch immer Musik gemacht. Wir haben immer zusammen Klavier gespielt, ich habe Schlagzeug gespielt, haben wir zusammen so ein bisschen gejammt. Das haben wir immer gemacht. Aber ich habe nie so aktiv gehört, ja, das stimmt. Aber so gemacht habe ich immer.
Und der erste Kontakt zu Rap oder Deutschrap war Rin, aber gab es vorher noch was? Ich meine, weil du bist ja eigentlich mitten in goldenen Phasen von Musik groß geworden, das theoretisch, keine Ahnung, selbst in der Schweiz ja französischer Rap oder amerikanischer Rap irgendwie schon ja auch Einfluss haben kann. So, aber nichts davon auf deiner Playlist gewesen?
Ja, wahrscheinlich hat man ein paar Eminem-Songs gehört, I guess. Aber wirklich extrem wenig. Also wirklich, war wirklich extrem wenig. Dann würde ich sogar noch sagen Schweizer Rap. Aber das kennst du jetzt so wahrscheinlich nicht. Sagt dir Blick was? Also Blick mit 2G?
Vielleicht mal den Namen gesehen oder gehört, aber nee.
Ja, das ist halt ein schweizer-deutscher Rapper in Anführungszeichen. Schon auch sehr poppig alles. Aber ja, den habe ich gehört. Oder Lo und Ludwig gibt's. So Schweiz habe ich schon gehört, muss ich sagen. Ja. Schweizer Rap, aber das ist halt schwer zu erklären. Da gab es schon ein paar Rapper, gibt es jetzt auch nicht extrem viele. Aber die habe ich schon gehört, ja, stimmt eigentlich.
Ich habe mal zwei Rapper kennengelernt im Rahmen von einem Festival, bei dem ich irgendwann in den 2010ern war. Wie hieß denn das Festival nochmal?
In der Schweiz?
Ja, Touch the Lake oder so. Das war ein kleineres Festival neben dem großen Frauenfeld. Und da habe ich Kiki und Boro kennengelernt. Straßenrap aus der Schweiz.
Kiki und Boro. Kiki, sag mir, was ist das, eine Frau?
Nee, waren zwei Typen. Oh, aber okay. Es ist nicht, guck mal, das ist nicht hängen geblieben bei dir, aber Rin ist wiederum bei dir Eindruck hinterlassen. Kannst du mir aber beschreiben, warum?
Warum? Ich muss sagen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wieso, aber ich glaube, das war, weil halt dann waren so Abschlusszeiten von der Schule und dann gab es so Partys, aber ich war da eigentlich noch nie feiern, das heißt, ich wusste auch nicht, wie Feiern funktioniert. Aber ich glaube, dann war Dior 2001 irgendwie ein krasser Banger und schon nur Dior 2001, eben weil ich gar nicht in dieser Szene war, habe ich immer so gesagt, weiß ich nicht, fühle ich nicht, und dann habe ich es ein paar Mal gehört und fand es dann irgendwie geil. Und ich glaube, weil Rin auch so ein smoother Einstieg war in die Rap-Szene, also ist jetzt halt für mich nicht irgendwie so harter Rap oder irgendwas, nicht, oder einfach guter Rap, so schön vibey bisschen. Damals hat er auch schon noch ein bisschen mehr nach vorne gemacht. War es irgendwie so ein guter Einstieg. Ich glaube, deshalb hat Rin für mich auch funktioniert. Aber wer mir das gezeigt hat und wieso, wüsste ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das war so bei diesen Partys, Abschlusspartys von der Schule.
Du hast es ja beschrieben mit ein bisschen vibey. So, von meinem Blickwinkel aus hat Rin auf jeden Fall ein neues Genre so ein kleines bisschen eröffnet, weil er Musik für Leute gemacht hat, die vorher nicht so wirklich in die Deutschrap-Szene geholt oder abgeholt oder repräsentiert wurden. Und im Zweifel ist vielleicht auch der ländliche Charakter dabei so ein ganz entscheidender. Hat er dich inhaltlich abgeholt oder nur vom Vibe?
Schon nur vom Vibe mehr. Inhaltlich ging es ja viel um Kleider, I guess, was ja eigentlich nicht, weil schon viel
und so Design, ein bisschen um den letzten Bus nach Hause und so eine ganzen Sachen, die alltäglichen Probleme, die man vielleicht auf dem Land hat.
Okay, stimmt, ja, obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass es nur Probleme sind, die man auf dem Land hat, kannst ja auch in der Stadt irgendwie spät nach Hause gehen und den letzten Bus nehmen. Eigentlich gar nicht, also nicht inhaltlich, war schon eher die Art der Musik, also so, dass es einfach nach vorne ging und man konnte das gut hören beim Sport machen, so mit Homies, beim Fahrradfahren, einfach so die Art der Musik hat mir gefallen. Dass eben nicht so dieses Gangstermäßige war, das habe ich eben gar nie gefühlt. So diese Rin-Musik, diese klassische Rin-Musik.
Was ist danach gekommen? Weil du hast ja gesagt, das ist die Musik, die du am meisten hörst. Bist du eingetaucht ins Rabbit Hole Deutschrap und hast alles nachgeholt?
Nachgeholt tatsächlich habe ich nicht alles. Ich muss immer sagen, ich war bei Deutschrap immer so in Bubbles. Ich weiß nicht, ob wie du das wahrnimmst, kannst du auch gerne mal sagen so, aber ich glaube schon, dass man Deutschrap sehr in Bubbles immer hört, ne? Aber ich bin dann halt in das klassische Young Huren Rin Bubble abgetaucht, dann später kam man relativ schnell BHZ, 102 Boys kam relativ schnell dazu, also so diese ganze, ich würde mal sagen, auch ein bisschen links angehauchte Bubble, und das war für mich dann auch die große Bubble irgendwie. Ich habe immer so gedacht, boah, also wer diese Bubble nicht hört, der verpasste den besten Deutschrap. Habe aber dann durch das richtig viel anderes verpasst. Ich habe diese ganze Raf Camora bei uns im C-Phase komplett verpasst, weil ich einfach nur das andere gehört habe, was irgendwie voll funny ist. Und jetzt bin ich halt so, gerade jetzt bin ich so bis in diese Raf-Phase am Hören, weil es Das ist mir dann auch aufgefallen, ist halt lustig, wenn man das nicht hört und dann irgendwann hört man einen Song und checkt so diese Art von Musik und hört dann in diesen Künstler rein und denkt dann im Nachhinein erst so, ah, das ist ja voll geil, wieso habe ich das damals nie gehört? So. Aber ja, ich war da damals schon diese klassische, bisschen links angehauchte Trapper-Bubble. Jeden Kalle habe ich gehört, fand ich richtig geil. Und dann im BAZ kam relativ schnell.
Hey, du, das mit den Bubbles, da sagst du was ich... Also auch hundertprozentig so wahrgenommen habe. Ich meine, ich komme auf meiner längeren Reise durch Rap oder durch Hip-Hop im Ganzen natürlich auch noch aus einer Szene und einem gemeinsamen Bild, aber gerade so die letzten 5, 6, 7 Jahre haben das krass auseinander dividiert. Also so bestimmte Künstler und Künstlerinnen haben einfach nicht mehr so viel mit anderen zu tun. Ich finde, das ist heute auch noch stärker ausgeprägt und das ist auch ein ganz neues Phänomen, weil dadurch aus dem riesengroßen Ding, was da gewachsen ist, wieder viele kleine Bubbles entstanden sind. Hast du dich denn ab da durch dieses da Eintauchen auch repräsentiert gefühlt? Also ich meine, Rap hat für Leute, die ganz früher damit groß geworden sind, auch immer schnell so eine identitätsstiftende Basis. Also im Zweifel sogar Menschen aus irgendwelchen Lebenslagen helfen oder sie irgendwo hinbringen oder so. Ging das bei dir auch so tief?
Am Anfang auf jeden Fall nicht. Ich würde eher sagen, dass es schon dann so zu Corona-Zeiten, als wirklich BAZ so komplett gepoppt ist, also wirklich, wo diese ganze BAZ 102 Boys, wer gehört dort alles dazu? Ja, du weißt, welche Bubble ich meine. So diese, als diese Bubble groß wurde, ganz am Anfang mit dieser Dachsession von BAZ, dieser in Berlin auf dem Dach. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so krass tief gegangen, aber das war schon so eine Phase, wo ich mit Homies auch extrem viel gleiche Musik gehört habe und wir uns auch so ein bisschen so angezogen haben, so ein bisschen die Werte, glaube ich, sich so ein bisschen gefestigt haben im Leben. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass es wie für andere so irgendwie aus einer Lebenssituation gerettet hat oder weiß ich was. Aber schon, das war schon eine Phase, wo man sich sehr mit der Musik identifiziert hat. Man hat so gehört und so gedacht, ja, es sind irgendwie nice Dudes, haben nice Werte, machen nice Musik. Konnte man sich schon sehr identifizieren.
Wann hast du eigentlich mit deinem Kram, mit dem du jetzt bekannt geworden bist, angefangen? Also wann hast du Social-Media-Kanäle eröffnet? Wann hast du YouTube gemacht? Ab wann?
Relativ früh tatsächlich. Glaube ich 2015, 16 habe ich angefangen.
Aha.
Auf Schweizerdeutsch aber. Und dann habe ich das 5 Jahre, 6 Jahre auf Schweizerdeutsch gemacht. Relativ erfolgreich für Schweizer Verhältnisse. Relativ heißt in der Schweiz so, ich hatte am Schluss 60.000 Abonnenten auf YouTube. Auf Schweizerdeutsch, was für die Schweizerdeutsche Bubble schon relativ groß ist, was es, glaube ich, bis heute auch nicht gibt. Also es gibt bis heute noch niemanden, der auf Schweizerdeutsch so viele Abos hat auf YouTube, weil es gibt ja nur in der Schweiz 8 Millionen Einwohner, 4 davon reden Schweizerdeutsch und dann muss noch die Jungen irgendwie rausfiltern, die Bock haben, das zu gucken. Da sind 60.000, war ganz okay.
Dann bist du bald bei 100% Abdeckung, ne?
Ja, bald die ganze Schweiz abgedeckt. nee, nicht ganz. Aber ja, und dann mit Corona habe ich mit einem Homie aus der Schweiz, haben wir so relativ viel geredet, weil es für uns auch so ein bisschen, wir haben das schon 6 Jahre gemacht, haben schon ein bisschen alles gesehen, mäßig so, klingt jetzt ein bisschen dumm, aber in der Schweiz schon so ein bisschen so, ja, man weiß jetzt, man hat alle Formate schon ausprobiert und dann haben wir gesagt, ey, lass mal auf Hochdeutsch switchen. Und dann kam der Switch auf Hochdeutsch. Da wollte ich eigentlich auch gar nicht TikTok machen, aber irgendwie hat es halt auf TikTok extrem gut funktioniert. Das heißt, ich habe immer YouTube parallel gemacht und hab dann, glaube ich, 2021 im Sommer auf Hochdeutsch geswitcht. Und das war dann so der Punkt, wo es halt so richtig groß wurde und auch in Anführungszeichen professionell, also dass man davon leben kann. Ja, das heißt eigentlich relativ lang, aber erfolgreich, also so, dass sich's lohnt seit 2 Jahren circa.
Und alles so ein bisschen auf der Basis des, sehe es mir nach, so mit meinem Blickwinkel, aber schon in den klassischen Modellen aus Pranks, Vlogs, Challenges, die Community aufbauen, mitnehmen, teilhaben lassen. Welchen Teil hat Musik da generell gespielt? Weil das ist ja also eigentlich gar nicht Teil von dieser Welt, ne?
Musik hat immer schon einen sehr großen Teil gespielt, tatsächlich. Weil ich glaube, auf Schweizerdeutsch haben wir immer irgendwelche Musik-Challenges gemacht und auch relativ früh schon Rap-Songs. Also ich habe auf meinem YouTube-Kanal, glaube ich, auf Schweizerdeutsch 6 Rap-Songs oder so. Die sind am Anfang relativ scheiße, wurden dann immer besser, waren auch ganz dezent so, ne, für das man es nebenbei macht. Und dann obviously auf Hochdeutsch habe ich richtig viele so kleine Songs gemacht. So mit der Ukulele, da habe ich mich sehr an Max Rabe orientiert. Max Rabe ist kein Rapper, aber irgendwie textlich doch richtig krass. So ein bisschen in diese Richtung habe ich mich orientiert und dann halt, glaube ich, 3 Rap-Songs gemacht und einen Schlagersong, lul. aber ja, ich glaube, das Geile ist ja an unserem Beruf, dass wir das einfach machen können. So, ne? Ich glaube, wenn du ich meine, als Rapper kannst du mittlerweile auch Stream- und YouTube-Videos machen, machen ja auch viele. Oder vor allem YouTube-Videos, Vlogs. Aber bei uns ist das Geile, wenn wir Bock haben, einen Song zu machen, dann können wir einfach einen Song machen. So. Und das habe ich halt immer gemacht, wenn ich irgendwie Bock hatte, dann habe ich hingesetzt, was geschrieben und auch direkt zum Produzenten gegangen, gesagt, ey, kannst du das produzieren, bla bla bla. Und es hat ab und zu eigentlich relativ gut funktioniert oder besser als gedacht. Ist jetzt natürlich nicht, ne, kannst du nicht mit einem Musiker vergleichen. Ich würde auch gar nicht sagen, dass ich ein Musiker bin. Aber ich finde es schon cool, dass man bei uns oder so in dieser Creator-Bubble das einfach machen kann. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
100%. Und man dann nicht denkt so, wieso macht ihr das jetzt? Der hat einfach Bock drauf und macht das so. Das ist schon cool.
Ja, es ist total lustig. Aus meinem Blickwinkel, und es gab ja dann einige YouTuber, Twitcher, die nichts mit Hip-Hop-Szene zu tun hatten, die dann auf einmal mit Rap-Songs, teilweise mit ganzen Alben um die Ecke gekommen sind und man natürlich aus der Bubble heraus, also aus der Szene heraus, schon so mit Empörung oder Inakzeptanz reagiert hat. Was, glaube ich, aber sich über die Jahre dann so ein kleines bisschen verflüssigt hat, weil es am Ende auch eine Mischung aus allem wird. Du hast ja selber gesagt, die Rapper fangen heute selber an und versuchen auf Twitch andersrum das zu machen.
Ja, das habe ich aber auch nie verstanden, ehrlich gesagt, dieses so, das ist kein echter Musiker. Also weißt du, wenn wirklich YouTuber probiert haben, jetzt was zu machen, das hat mich irgendwie immer so ein bisschen gestört. So. Und ich glaube, da war schon auch viel Neid dabei von der Musikbubble im Sinne von, boah, der hat jetzt Reach, der macht Musik und das hören einfach direkt Leute so, weißt du, wie ich meine? Weil die mussten 100%. Halt, die haben 8 Jahre Musik gemacht und vielleicht haben es wenige Leute gehört und irgendwann ist es gepoppt. Und dann kommt irgend so ein YouTuber, der Reichweite hat und macht Musik. Ich kann es irgendwie schon verstehen auf eine Art so, aber ich fand das schon immer relativ cool, dass es in den USA gut funktioniert hat, dass dort irgendwie YouTuber Musik gemacht haben und das wurde einfach so ein bisschen anerkannt. Mhm. Und das hat halt obviously in Deutschland jetzt auch so ein bisschen gedauert. Aber gibt ja auch coole Beispiele, die coole Sachen gemacht haben. Und ich sage immer am Ende des Tages, sollte man da als Creator auch gar nicht so viele Fucks drauf geben, wenn da gesagt wird, wieso machst du jetzt Musik? Ich meine, am Ende, wenn es ein cooler Song ist, wird er gehört. So. Ob sich Leute beschweren oder nicht. Da gehen auch zum Beispiel Grüße raus an Philo. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Mhm.
Philo, das ist ein Homie von Papa Platte.
Mhm.
Und der hat so Hyperpop-Songs gemacht jetzt ein paar Mal. Und die haben auch 1,5 Millionen Streams auf Spotify und sind richtig geile Songs. Der hat auch gar nicht so ein großes Ding draus gemacht, aber ich find's cool, wenn Leute das machen und dann auch durchziehen, so, weil es werden dann immer Leute sagen, wieso machst du jetzt Musik, machst du eigentlich Videos, so, aber ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu, wobei umgekehrt, bei Musikern, das hat, glaube ich, uns dann immer so ein bisschen gestört, wenn die Vlogs gemacht haben oder irgendwas, hat's auch nie jemand gestört, nie hat dann jemand gesagt, boah, wieso machst du jetzt Vlogs von deiner Tour, ist ja voll weird.
Das, ja, ich glaube, das ist ein Attitude-Ding. Und ehrlicherweise gilt das ja genauso für die Musik. Wenn du genug Haltung, Attitude und auch Skills hast für das, was du davor hast, dann entscheidet am Ende der Weg und vielleicht auch so ein bisschen Markt oder deine eigene Qualität darüber, was daraus wird. Warum bist du aber nie, also hast du mal eine Rap-Karriere angestrebt in deinem Leben?
Nee, Rap-Karriere, also gar nie Musikkarriere. Ich fand es schon nur einfach so unglaublich cool, oder so die Vorstellung auf einer Bühne zu stehen, finde ich schon cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ich glaube, jeder, der so Social Media macht, so ist klassisch schon, ne, glaube ich, dass Musiker das geilste Künstler-Dasein ist, das es gibt. Im Sinne von, da würde ich schon so sagen, also, ne, du bist auf einer Bühne und so, ist schon cool, so die Vorstellung. Aber ich habe jetzt nie irgendwie das angestrebt, weil es schon auch anstrengend ist. Eine ganz andere Art zu arbeiten als Musiker, habe ich dann auch schon gemerkt. Ne? Weil ich fand's cool, ich konnte einen Song machen, aber dann musste ich auch nicht mehr direkt. Für mich wäre es voll krass, wenn ich dann denke, boah, jetzt muss ich wirklich Musik machen, die funktioniert oder weiß ich was. Das wird mir extrem viel Druck geben. Und ich fand's geil, dass ich den Druck halt nicht so habe. Es ist einfach so, hey, ich habe Bock, irgendwas zu machen, ich mach's einfach. Und dann ist auch der Spaß geblieben. Ich glaube, mir wird so ein bisschen der Spaß fehlen, wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich probiere jetzt das wirklich mal richtig.
Das ist noch ein ganz interessanter Punkt für mich. Also natürlich habe ich klassisch gelesen, Hip-Hop als Kultur wahrgenommen und dann auch, wie gesagt, schon Identifikations- und Projektionsfläche für mich und mein Leben. Und auch heute, bis heute gibt es ja Menschen, die sehr stark auch einer Hip-Hop-Kultur verwurzelt sind. Jetzt kommst du ja auch aus der Welt, aus der du da kommst, aus einer, die, glaube ich, gar nicht so viel Bock auf Grenzen und auf irgendwelche Gedanken dieser Form hat. Hast du trotzdem Hip-Hop A, vielleicht als Kultur irgendwann verstanden und B dann auch für dich angenommen oder eher nicht?
Das passt jetzt wahrscheinlich nicht so zu diesem Format oder ne, so wie du bist. Ich glaube, ich bin so ein Hip-Hop-Hörer, der das eben nicht hat. Was ja auch voll okay ist, weißt du, wie ich meine?
Ja, voll. Also deswegen, dafür so dieser, gibt's dieses Format. Das ist der Grund, warum es dieses Format gibt.
Genau.
Das ist hier kein Experten-Talk.
Ja, ja. Nee, ich war nie so dieser Hip-Hop-lebende Dude. Ich hatte auch nie, als ich klein war, jetzt irgendwelche krasse Baggy-Pants an, Skaten, weißt du, wie ich meinen Lifestyle so. Sondern ich bin einfach irgendwie reingerutscht und finde das einfach richtig geile Musik. Aber ich glaube halt einfach, dass ich bin gar nicht reich aufgewachsen, aber auch nicht arm, einfach so in einem gut normal bürgerlichen Haus in der Schweiz. Und ich glaube, dass man vielleicht sich dann auch nicht so krass identifizieren kann. Wenn du jetzt irgendwo in Berlin aufwächst, in einer Großstadt irgendwo, weißt du, und immer unterwegs bist am Abend, dann kannst du dich vielleicht noch ein bisschen mehr identifizieren mit wie auch diese Rapper oder viele, obviously, irgendwie so aufgewachsen sind. Deshalb habe ich mich nie so mit dem befasst. Ich glaube, ich bin einfach wirklich so ein normal Rap-hörender Dude, der einfach die Musik fühlt, aber jetzt sich nicht krass damit befasst hat.
Und das Genre selber ist dann wahrscheinlich auch manchmal gar nicht so relevant, ne? Also offensichtlich gibt es ja ein paar mehr Rap-Songs, die du feierst, als vielleicht, keine Ahnung, Rock-Songs, aber wenn irgendwie Gabba dabei ist oder selbst Schlager, scheint ja manchmal Teil von deiner Welt zu werden.
Ja, safe. Ich bin sehr ein Vibe-Typ. Also wenn der Vibe passt, dann finde ich es geil. Und ich glaube, da trifft oft einfach Rap zu. Und, ja. Aber ich lasse mich auch gerne auf anderes ein. Ich finde es auch cool, wenn sich Rapper auf was anderes einlassen, actually. Mhm. Ich würde sagen, man kann jetzt drüber streiten, ob Finch ein Rapper ist, aber der kommt ja schon aus dem Rap, und, oder?
Also 100% kommt er aus der, da kommt er wieder auch klassisch aus der Hip-Hop-Lehre, ne? Das muss man ja wirklich mal sagen.
Ja, ja, das stimmt. Und ich fand es bei ihm eigentlich voll cool, dass er es geschafft hat, einfach die Freiheit zu haben, zu machen, was er will. Also finde ich auch zum Zuhören richtig geil. Weißt du, wie ich meine? Du hast ein Album, hast einfach einen Country-Song drauf. Richtig geil. Und dann der nächste Song ist wieder ein richtiger Rap-Song. Dann der andere ist ein bisschen mehr so Ballermann-mäßig. Was ich irgendwie voll geil finde. Und so war es bei mir halt auch immer so ein bisschen. Ich war nie so ein Typ, der sich auf etwas fokussiert hat. Und ich denke mir, das auch als Musiker ist auch voll schwer, wenn du Musik machst und du darfst dann nur so diese Art von Musik machen, weil die Fans das komplett erwarten.
Und dann bist Finch du manchmal, dann bist du manchmal gefangen in deiner Rolle.
Genau, dann bist du gefangen in deiner Rolle. Und Finch hat sich da gut gelöst. Und genauso höre ich auch Musik, ne? Also ich höre jetzt nicht nur eine Art von Musik und sage, alles andere ist scheiße. Ich lasse mich auch auf Charts ein und so. Ich höre Charts und denke mir, ey Digga, jetzt voll geile Songs. Für das gibt's ja Charts auch, weil es ja Songs sind, die vielen Leuten gefallen. So, das finde ich auch cool, aber dann höre ich wieder irgendwie ein neuer Song von Bones oder weiß ich was. Ja, also ich bin da relativ, relativ offen.
Du bist Rap-Fan, ne?
Ja.
Was war der größte Fan-Moment, den du so in deinem Leben hattest?
Da habe ich einen Moment, einen sehr, sehr krassen Moment. Ich weiß nicht, warst du beim Red Bull Sound Clash von Bozza und Bad Moms J?
Nee, da war ich nicht vor Ort.
Ich habe dort einen Stream moderiert. Ja, genau, so ein bisschen den Online-Stream habe ich moderiert. Und dann waren wir bei den Proben. Und dann kam Sido, so lief so durch den Gang. War mit seinen Leuten da. Er kam auf mich zu und dann ich so, krass, Sido, ich gehe so ein bisschen zur Seite. Und dann läuft er vorbei und dann guckt er so rüber und sagt, ey, das ist doch der Schweizer. Und dann hat er irgendwie meine TikToks gekannt. Das war so schon krass. Ein krasser Moment für mich, weil es einfach fucking Sido ist. Und hat sich dann rausgestellt, auch mit anderen Homies, dass er sich richtig krass hat mit der ganzen Influencer-Bubble befasst. Also der kennt richtig viele Streamer, nicht nur die großen, sondern richtig viele kleine Streamer, YouTuber, alles. Was ich richtig geil fand, aber es war für mich so der erste Moment, weil da war ich auch noch nicht so lange in Deutschland unterwegs. Und ich so, what the fuck? Der guckt auch die TikToks so. Also das war schon ein sehr krasser Moment.
Ja, aber glaube ich hundertprozentig. Am Ende des Tages ist er ja dann auch, also der hat ja Generationen beeinflusst mit der Mucke, die er macht. Ich finde total lustig, aber dass er auch dich erkannt hat, das ist ja etwas, was ich bei ihm wiederum sehr faszinierend fand. Dieses Springen zwischen den Welten, wo du es ja ein bisschen einfacher hast mit dem, wie du es machst, als es jetzt, keine Ahnung, Kool Savas hätte, wenn er jetzt TikTok machen würde. Hat Sido das ja sehr gut hingekriegt, ich brauche mal deinen Blickwinkel darauf, sich quasi dieser Welt, obwohl er Ü40 und teilweise der Vater sein könnte von denen, über die oder mit denen er da spricht, sich aber irgendwie dieser Szene so anzunähern oder vielleicht auch so ein bisschen Teil davon zu werden mit den ganzen Aktionen, die sie gemacht haben. Wie ist das bei dir angekommen?
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich glaube, er ist so ein bisschen der Kai Pflaume der Musik. richtig bekannt, big, anerkannt, alles. Ja. Aber er war sich nicht zu schade, sich darauf einzulassen. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, der ist einfach hingegangen, hat vielleicht selber gerne Videos geguckt und hat gesagt, ey, ich gucke mir das an und mach vielleicht sogar selber mit, dann mit dem Angelcamp 1 mit Knossi. Angefangen hat sie so ein bisschen, dass er mit Knossi und Pietro Lombardi so einen Buchclub hatte im Stream von Knossi, dass Knossi noch Slots gestreamt hatte. Mhm. Das war, glaube ich, Sido, Money Mark, Sascha Hellinger, also Unsympathisch und Knossi, die dann auch das Angelcamp gemacht haben. Die hatten vorher so ein Format im Stream, dass sie einfach immer Knossi Geld gegeben haben. Und Knossi hat dann das verspielt in Slots im Stream. Das war das Format. Dann gab es so eine Liste, wie viel Geld Sido ausgegeben hat, wie viel Sascha und wer am meisten gewonnen hat. Ich glaube, so ist er ein bisschen reingekommen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sich halt einfach immer dafür interessiert hat, dass er das geguckt hat, Social Media hatte und das einfach lustig fand und sich dann gedacht hat, ey, wieso soll ich jetzt irgendwie gegen die schießen oder so? Ist ja lustiger, wenn man mit denen zusammenarbeitet. Und ich glaube, das kam ja bei allen extrem gut an. Also bei allen Leuten online, bei den Fans. Also ich würde sagen, das war eigentlich nur ein cooler Move und ist auch irgendwie sympathisch und authentisch, finde ich, von Sito, dass er das macht. Weil er, wenn er Bock drauf hat, dann macht er es und das finde ich geil.
Ja, 100%. Ich kann auch mich genau daran erinnern, als ich mich mit, also gut, YouTube-Kanal habe ich auch seit 100 Jahren, aber mit Twitch dann auseinandergesetzt habe und mir mein Setup gebaut habe und überlegt, wie ich es mache und nicht so sicher war, wie schon rechtzeitig während Pandemie mir diese Gedanken gemacht habe und dann auf einmal die kompletten Sendungen von ihm da waren und das einfach das Game einmal durchgespielt hat in dem Zeitraum, wo ich noch darüber rumlamentiert habe, wie es überhaupt angehen wollen würde. Und da ziehe ich den allergrößten Hut vor bis heute, dass es einfach sehr, sehr stark gespielt war und offensichtlich auch akzeptiert auf einer anderen, in einer anderen Welt, die nun mal aber auch ein bisschen anders tickt. So, ich glaube, das ist doch das, was dir bis heute natürlich die Freiheit gibt, jeden Scheiß zu machen.
Ja, safe.
Und ich glaube, das lockt aber auch an. So, deswegen will man da auch gerne hin und mitmachen, weil
ja, wenn man der Typ dafür ist, ne?
Ja.
Ich habe auch so gemerkt, jetzt bei vielen Events und so, ne, es gibt halt die Musiker, die wirklich Musiker sind im Sinne von, die machen nur Musik und alles andere ist scheißegal. Aber jetzt eben zum Beispiel Sido war wahrscheinlich schon immer, oder der war immer in Fernsehshows und so, und der hat das ja auch geliebt. Der mag es einfach auch vor der Kamera zu sein. Deshalb war das für ihn ja auch passend, jetzt irgendwie dort einen Stream zu machen, Angelcamp, etc. Aber passt auch nicht zu jedem Musiker dann, ne?
Wie oft hast du mit Rap so beruflich zu tun gehabt, mal abgesehen davon, dass du das selber gemacht hast? Gab es also noch so weitere Punkte?
Meinst du jetzt so mal auf mein Influencer-Dasein bezogen?
Auf, generell auf dein Business, dass du.
Auf mein Business. Auf mein Business.
Auf deine Businesses.
Ja, klar, ich habe richtig früh eine Anfrage bekommen für, ich glaube, das war Durstlöscher von 1999. Richtig früh, als sie noch nicht so groß war, noch nicht so gepoppt sind oder als ein Song vielleicht auf TikTok viral gegangen ist, dies, das oder so, wie der hieß. Dadurch hatte ich irgendwie dann Kontakt mit Rap und irgendwie Tilo war auf richtig vielen Events oder es waren dann immer wieder überall Leute und man wird halt viel auf Festivals eingeladen. Aber ja, das mit 1999, das war so dann ein relativ großer Kontaktpunkt. Dann wurde ich sogar bezahlt, um Werbung zu machen für Durstlöscher. Und ich habe so gedacht, ja, irgendwie schon ein cooler Song. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das der Song wird, der die so richtig auf die Fläche bringt. Aber ja, mit denen bin ich dann richtig gut geworden. Und ja, überall war es immer wieder so ein bisschen, halt an vielen Festivals gewesen, vielen Events und immer wieder Leute getroffen, ja.
Wann verliert dich Rap immer mal wieder? Also da du ja dann eher so der leichtere Konsument bist, gibt's da, liegt das an Künstlern, liegt das an Trends, an Vibes?
Was meinst du mit verliert dich Rap?
Ja, dass du es vielleicht nicht mehr hörst. Also es gibt ja Gründe, warum du nicht komplett so eintauchst, warum du nicht Teil der Szene sein willst und es dann mit Blut und Ehre verteidigst, sondern weil du halt Bock drauf hast und manchmal auch nicht.
Ja, nicht weil ich nicht Teil der Szene sein will, sondern weil ich mich, glaube ich, einfach immer zu wenig damit befasst habe, tatsächlich.
Aha.
Wann mich Rap verliert, boah, schwer zu sagen. Ich glaube, man hat halt immer Phasen. Wenn, dann verlieren mich Rapper.
Ja.
Wenn ich Rap an sich. Rap verliert mich manchmal so ein bisschen, wenn es so in diese Gang-Shit reingeht. Kenne mich da jetzt nicht so krass aus, aber wenn es dann immer so ein bisschen zu viel hinter den Kulissen hin und her geht. Man hört ja da auch manchmal so ein paar Sachen.
Du meinst die Kollegen, die jetzt deine Plattformen mit übernehmen, ach nee, bei TikTok machen sie es nicht so viel, es geht nicht wegen den Rechtlingen. Aber so die Twitch-Streams über Beefs, die größer sind als die Musik der Künstler, die dahinter stehen.
Ja, genau. So diese Streams oder, also Digga, ich kenne Leute, die sagen in Streams, oder ich habe das auch schon erlebt, aber kann ich jetzt, oder will ich jetzt nicht sagen online, da sagst du irgendwas über irgendwen und dann bekommst du irgendeine DM auf Insta mit, ich weiß, wo du wohnst oder bla bla bla. Und dann bist du so, Digga, es ist doch einfach, weißt du, wie ich meine? Und ich habe da auch schon echt krasse Sachen gehört von Leuten aus, von YouTubern, die irgendwelche die irgendeinen Joke gemacht haben online in einem Stream oder so und dann bekommen die, und dann würde ich sagen, verliert mich vielleicht Rap manchmal ein bisschen, weil ich mir so denke, ja,
Der Zirkus ja, so drumherum jetzt, auf jeden Fall.
Ja, der ganze, dieser ganze Zirkus, oder dann bist du eben so beim Red Bull Soundclash und dann sind gewisse Leute da irgendwie mit 20 Leuten und müssen jetzt irgendwie zeigen, wer sie sind und so. Aber ich glaube, das ist auch genau der Grund, wieso ich diese Art von Rap höre, die ich höre, weil es einfach dort nicht so big ist und ein bisschen andere Sachen geht. Aber ja, das so man, da denke ich mir manchmal so, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber macht's auch irgendwie lustig so, ne? Macht's auch irgendwie ein bisschen unnahbar, dass die dann so ein bisschen so einen Film machen. Aber ja, manchmal ist dann schon ein bisschen übertrieben.
Gibt es irgendeinen Wunsch, den dir Rap-Musik mal erfüllt hat? Also irgendwas, was dir besonders das Herz geöffnet hat?
Ein Wunsch, den mir Rap eröffnet hat? Ja, keine Ahnung. Also Rap direkt hat mir nicht einen Wunsch eröffnet. Ich meine, ich war in vielen Festivals und das war cool, aber das war nicht wegen dem Rap. Das war mehr wegen, ey, mach mal eine Insta-Story da.
Ja, sehr gut.
Das war mehr wegen dem.
Ja, deine eigene Musikkarriere, hätte das noch irgendwelche Veränderungen in deinem Leben bringen können, aber dann musst du halt noch ein bisschen weitermachen, ne?
Na, ich hatte einen Wunsch, hatte Rap gebracht. Das war mehr. Ich habe diesen einen Schlagersong gemacht.
Ja.
Aus Spaß, weil ich einfach Schlager höre und ich auch der Meinung bin, dass jeder Mensch Schlager ein bisschen cool findet. Auch Leute, die Rap hören. Das ist so meine Meinung.
Puh, weil wenn, ja.
Bist du da in einer ganz anderen Meinung?
Ja. Ich bin da, glaube ich, raus. Ich habe da wirklich Schmerzen.
Okay, du bist da raus. Ja, okay, doch, das merke ich auch immer, wenn so Leute, die so richtig tief in Rap drin sind, die können sich da gar nicht drauf einlassen. Ja. Ich bin da immer der Meinung, dass das in jedem so ganz bisschen drin steckt um 4 Uhr morgens irgendwo.
Ich würde dir ein Format pitchen. Was ist Schlager für dich? Kannst du das ausmachen?
Was ist Schlager für dich? So tief bin ich auch nicht drin.
Ja, okay.
Ich finde es nur ab und zu lustig. Weil Schlager genauso unbefreit ist. Ich würde sagen, Rap ist relativ nicht unbefreit. Das gibt's relativ viele Regeln und alles. Oder das klingt so ein bisschen dumm. Da musst du so ein bisschen reinpassen in das, wo du es hörst und so. Aber ist ein anderes Thema. Schlager ist einfach so. Aber
ich fühle, was du meinst auf jeden Fall.
Ja. Was war die Frage? Was wollte ich sagen?
Welchen Wunsch?
Genau. Da habe ich einmal irgendwie so random diesen Song gemacht, weil ich es einfach irgendwie lustig fand. Und dann konnte ich auftreten vor 6.000 Leuten. Habe ich einen Auftritt gehabt. Und das war cool, das einmal so zu erleben. Einfach vor 6.000 Leuten zu stehen und einen Song zu singen. Mhm. Das war eine coole Experience und glaube ich schon auch so ein kleiner Wunsch, den ich mal hatte.
Aber die Rap-Karriere, das hatten wir ja schon, ne, ist eigentlich immer eine der Abschlussfragen, die ich noch habe, dass du kein Rapper geworden bist. Das liegt ja unter anderem noch daran, weil es viel zu anstrengend wäre, das auf Dauer durchzuziehen, inklusive wahrscheinlich der DMs in den Social-Media-Kanälen, um die Dinge neben der Musik zu klären.
Ja, das geht. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, nur Rap zu machen oder nur Musik. Das könnte ich mir vorstellen, aber weil ich halt einfach so gerne Social Media mache, so müsste man wie beides zusammen machen. Und beides zusammen geht, glaube ich, meiner Meinung nach einfach nicht langfristig, weil wenn du Musik machst, dann brauchst du den Kopf frei, dann kannst du nicht noch jeden Tag ein Video machen und das und das und das, das funktioniert nicht. Ich glaube, deshalb wäre es mir so ein bisschen zu anstrengend. Nicht jetzt, weil es grundsätzlich an sich anstrengend ist, aber ich glaube, so beides zusammen. Ich würde dann einfach Social Media nicht aufhören, weil ich das mag. Deshalb nicht. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann, irgendwo, irgendwie. Mhm. Also ist nicht so, dass das gar keine Option ist. Und ist auch, man kann es ja auch heutzutage gleichzeitig machen. Ne? Gibt ja gute Beispiele aus anderen Ländern. Ich würde sagen, einfach machen so. Wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich es. Wenn nicht, dann nicht.
Ja, ehrlicherweise gilt diese Regel am ehesten und die finde ich auch gut. Behalt sie dir bei. Yes. Das ist das, was die meisten Leute auch innerhalb der Musikszene immer so ein bisschen in meiner Meinung den Fehler machen, dass sie zu viel überdenken und verkopfen. Das zerstört Karrieren.
Ist aber schon so, wenn sobald Leute was hören oder anschauen, dann gibt es halt schon auch immer so Anforderungen von außen, wie was sein soll, und dann gibt es Druck damit. Ne? Deshalb ist dieses kopffrei haben schon überall wichtig, ne? Egal ob jetzt Musik oder online YouTube-Videos machen oder so. Man muss sich immer so ein bisschen lösen von, man muss sich immer ein bisschen damit befassen, so, ne, was ist jetzt in, glaube ich, das schon auch. Mhm. Aber man muss auch sich dann irgendwie davon lösen. Es klingt jetzt voll gegensätzlich, aber ist halt irgendwie so, ne? Es muss, glaube ich, so eine Mitte finden, irgendwie so ein bisschen.
Ja, bin ich aber 100% bei dir. Sonst, also wenn du die Augen verschließt, dann verlierst du irgendwann den Bezug zu der Welt.
Ich habe da ein gutes Beispiel.
Ja.
Und nicht in Bezug oder so. Kennst du Vico 63?
Boah. Google. Erzähl weiter. Ich google.
Vico 63, der hatte
ja, da,
Sau Sport Balance und Mucho Gusto. Das waren so, waren so ein bisschen Memes auf TikTok, das war, glaube ich, vor eineinhalb, zwei Jahren.
Aha.
Der kommt aus Lörrach, also nähe Basel.
Ja.
Und der hat damals als einer der ersten Rap gemacht, auf so Techno-Beats mäßig, so ein bisschen.
Aha.
Und hatte da zwei, drei Songs, die richtig big waren. Aber der ist halt ein richtiger Künstler-Dude. Und die Songs gehen auch richtig gut ab damals. Haben relativ viele Streams auf Spotify. Aber ist halt dann so ein krasser Künstler-Dude, dass er einfach nicht weitergemacht hat damit. Und dann kommt ein halbes Jahr später Chiago und all die anderen und haben einen riesen Erfolg damit und ziehen das komplett durch, diesen Film so mäßig. Und das ist auch so ein bisschen ein Punkt, eben wie wir vorher gesagt haben, entweder du sagst jetzt, ey, guck, das kommt gut an, ich mach's noch ein bisschen, aber wenn der hat wahrscheinlich keinen Bock mehr drauf gehabt, hat's gar nicht mehr gemacht. Aber war wirklich einer der ersten, den ich kannte, der so diese Art von Musik gemacht hat. Und auch richtig geil, aber hat sich dann nur so mittelmäßig angepasst, was ja für ihn voll fein ist, I guess, ne? Und dann ist man vielleicht ein bisschen weg vom Fenster und dann kommt jemand anderes und macht's halt so richtig big. Was ich halt auch immer interessant zu sehen finde bei der Musikszene. Es gibt diese Leute, ne, die ziehen dann halt irgendetwas komplett durch, weil es einfach gut, weil es gut funktioniert und weil es ihnen vielleicht auch Spaß macht, aber weil es auch wirklich gut funktioniert. Und dann gibt's halt diese Künstler, die halt sagen, hey, der letzte Song hat irgendwie 20 Millionen auf Spotify gemacht, aber kein Bock jetzt wieder sowas zu machen. Ich mach einfach, wo ich Bock drauf habe. Und da habe ich schon krassen Respekt
ja.
von solchen Leuten.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ist mir auch Begriff, aber bin ich nicht tief drin. Also bin hier auf dem Social Media Kanal gerade unterwegs und da, du, das, was du beschreibst, ist auch, es ist schon, also sagen wir so, ein Level erreicht gewesen, für das andere Künstler und Künstlerinnen schon alles geben würden. Und das dann einfach so wegzulegen, ist schon lustig.
Ja, genau.
Das ist eine
Frage. Aber finde ich immer geil, habe ich immer Respekt vor.
Ja,
okay, das genau das, was Rin so ein bisschen gemacht hat, ne? Der hat auch die eine Art von Rap gemacht und macht dann das nächste Album komplett anders. Aber was ich irgendwie, genau das macht irgendwie Künstler ja auch ein bisschen aus, finde ich.
Ja.
Dass man jetzt sagt, ey, ich mache jetzt nicht 10 Jahre das komplett Gleiche, sondern dass die auch den Mut haben, sich zu verändern. Und ich glaube, langfristig lohnt sich das auch immer am meisten.
Ja, mit der Betonung auf Künstler.
Ja.
Ich habe noch einen Steckbrief am Ende, den ich immer gerne mit den Gästen mache.
Mhm.
Der fasst noch mal ein kleines bisschen zusammen. Das erste Mal mit Hip-Hop in Berührung gekommen, bist du noch mal wann?
Ich würde sagen 2015, 16.
Und danke, Rin.
Danke, Rin, Bro. Ich war im FC Bayern-Spiel. Ich habe es relativ gut mit Soran. Soran, der macht Lubav, also die Marke von Rin.
Mhm.
Und ich habe jetzt Rin auch schon ein paar Mal getroffen und ich treffe den immer an so ganz komischen Orten. By the way, auch richtig lustiger Dude. Richtig fröhlicher Dude. Ich war beim Bayern-Spiel, dann war dort einfach Rin. Richtig random. Der ist auch aufs Oktoberfest dann gegangen. Ja, Shoutouts an Rin. Bester Mann.
Der erste Lieblingsrapper. Ist es Rin?
Ja, muss ich auch mit Rin gehen. Ist tatsächlich Rin. Also wenn man es so auf Hochdeutsch nimmt, Rin in der Schweiz, sind halt nicht wirklich Rapper, aber in der Schweiz würde ich dann halt sagen Loh und Lödyk.
Nehmen wir.
Ja.
Das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte.
Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte, muss ich kurz überlegen.
Mach deinen Streaming-Dienst deines Vertrauens auf dem Handy und suche.
Ja, ich mach ihn auf. Shoutout an Spotify.
Ja.
ich probiere jetzt natürlich etwas ganz,
ja, ja.
Etwas ganz Spezielles zu finden und nichts Mainstreamiges.
Das bleibt jetzt für die Ewigkeit, was du jetzt
auswählst. Nee, okay, dann würde ich sagen, Dead Dog, Dunkelschwarz, finde ich eines der besten Alben.
Stark. Der oder die Rapper, in den jeder mal genau zugehört haben sollte.
Boah, genau zugehört haben sollte.
Also ja, underrated.
Ja. Textlich gesehen wahrscheinlich, oder?
Ja, am Ende des Tages geht es vielleicht auch um den Gesamtvibe, den ihr alle nicht gefühlt habt, weil ihr es nicht seht.
Ja, vor 3 Jahren hätte ich jetzt noch Vico gesagt, aber ist jetzt tatsächlich schon zu weit weg. Bowser.
Okay.
Einfach, weil ich jetzt das neue Album jetzt einfach so krass gehört habe.
Ja, ist auch interessant.
Jetzt im Kopf ist.
Interessant. Der Song, den du in 30 Jahren noch auswendig kannst.
Pony, Young Huren.
2 RapperInnen, die unbedingt mal zusammenarbeiten sollten.
ich sage jetzt das wirklich nur aus Marketing-Sicht, weil es mich einfach wundern nimmt, was dann passiert. Apache und Iliva. Also Digga, wenn die Manager von denen jetzt nicht denken, boah, die müssen ein Feature machen, dann sind die ja dumm. Also Apache und Ali, die müssen ja ein Feature machen. Hä? Ja. Alles andere ist ja
dann wäre das Internet aber auch durchgespielt, würde ich sagen.
Ja. Ja, also Ali und Apache, die, also ich call es jetzt hier rein in diesen Podcast, die machen zu 100% ein Feature. Also die sind ja die beiden, die jetzt irgendwie Hallen füllen.
Und dann bleibt der 40 Wochen auf der 1, die Single.
Ja, 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 genau, macht mal so einen Song, der einfach wieder so 60 Wochen in den Charts ist. So wie lange ist Komet in den Charts schon? Halbes Jahr? Länger?
Ja, bestimmt. Ich weiß nicht, also, aber ja.
Aber was sagst du zu dieser Einschätzung?
Ich finde es einen total logischen Move. Also voll strategisch und voll Zeitgeist in den Rucksack genommen, aber genau da würden auf jeden Fall Königshochzeiten stattfinden.
Okay, das wäre einer Call und der andere würde ich sagen, würde ich sehr, sehr gerne sehen.
Jetzt der
bei uns MC zusammen mit Longus und Mongus. Einfach weil es gar nicht zusammenpasst.
Ja, stark.
Aber ich glaube, es wird dann irgendwie doch insgeheim noch so geil finden.
Ja, irgendwie im gleichen Café gefrühstückt oder so. Ja. Wer ist der oder die Goat?
In Deutschland würde ich sagen Sido, weil ich jetzt dreimal ein Konzert gesehen habe und das einfach so rein rap-technisch einfach finde ich das Krasseste ist. Und Emotionen, also ich glaube, niemand kann so gut richtig krasse Emotionen rüberbringen wie Sido.
Sehr gut. Nehme ich auch mit. Wie würdest du deinen Beziehungsstatus zu Rap beschreiben?
Verheiratet würde ich nicht sagen, weil wenn ich verheiratet wäre, dann würde ich wahrscheinlich diesen Rap-Film komplett leben und alle Wender bis Brain. By the way, ganz kurz, wenn ich das einschieben darf, ich habe ja mit QMI gedreht und bei QMI fand ich das wirklich krass, wie der drin ist. Also das war für mich echt beeindruckend. Der lebt wirklich Rap. Also ich glaube, ne, das Sinnbild von man lebt Rap. Ein kleiner Einschub. Aber ich würde sagen, bester Freund.
Ja, sehr gut.
Mein bester Freund.
Find ich eine schöne Wahl. Und auf einer 10er-Skala, wie viel Rap bist du?
Ich bin wahrscheinlich relativ wenig Rap. Ich würde sagen, ich bin 4 von 10 Rap. Aber ich höre 10 von 10 Rap.
Siehste. So, guck. Lass mir, Leute sollen darüber entscheiden, wenn sie das hier gehört haben. Wir brauchen am Ende noch 3 Songs von dir für unsere Playlist.
Holy shit. Okay, ja, dann
mach wieder Spotify auf.
Ja, dann nehme ich halt obviously einen von Dead Dog, weil ich ja gesagt habe, dass das ein Album ist, das man hören muss. Und dann mache ich da auch einen Song rein. Kleiner Prinz von Dead Dog, absoluter Klassiker. Kennst du den?
Ich glaube, ja. Dead Dog. Ich weißt du, was bei mir ein Problem ist, dass was mir eigentlich nicht passieren darf, aber ich bin mittlerweile so aus dem Alltag heraus in Playlisten und in Singles und einfach nur noch Songs gelandet, was ich selber gar nicht wollte, weil ich eigentlich auch selber natürlich für die Qualität des Albums und sowas alles kämpfe. So ein kleines bisschen. Dass ich in meinem aktiven Konsum aber genauso bin. Und das ist der Grund, warum ich ganz, also ich kann keine Songtitel mehr. Ich weiß sie einfach nicht mehr. Von keinem Song, selbst von den größten Drake-Songs, ich weiß nicht mehr, wie die Songs heißen.
Ja, gut. Aber ich bin Songtitel auch extrem schlecht, wirklich. Also kannst du mir die größten Songs der Welt sagen und ich würde sie nicht kennen. Aber fühle ich. Okay, dann würde ich sagen, Dead Dog, Kleiner Prinz. Dann
den nehmen wir.
Machen wir noch drauf, was ein bisschen anderes. Wir machen so ein bisschen verschiedene Sachen. Lutschbonbon von Otipendia und Fredison.
Mhm.
Und jetzt einfach noch einer, der niemand erwartet, I Know von Travis Scott. Noch ein
Stark. Stark.
Und ich habe jetzt ein bisschen durch das neue Travis-Album auch Ami-Rap gehört, weil ich gar nie in Ami-Rap drin war.
Das ist auch krass, also 2023, du Ali steigt ein in
US-Rap. Ja, genau. Genau, 2023, ich steige ein in Ami-Rap und Raf Camora, da bin ich. Aber ich finde es schon auch geil, das einfach jetzt zu hören und jetzt das zu checken, weißt du, wie ich meine? Weil ich habe wirklich Raf gehört und Bones und dann habe ich diese ganzen Palmas Plastik-Alben durchgehört, weil ich das nie gehört habe.
Ist das so krass, wie das an dir vorbeigegangen
ist? Ja, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Tatsächlich war ich 2019 am Frauenfeld. Und da hat, glaube ich, hat Raff und Bones schon gespielt. Und dann
bin ich so
vorbeigelaufen und fand so, weiß nicht, nicht meins. Und dann ich bin in Raff reingekommen durch die neuen Bones-Songs, die er aber so selber gemacht hat. So und Alles nur kein Star und so. Die fand ich einfach so richtig geile Songs. Und dann dadurch bin ich so reingekommen, hab das alles angehört und dann die ganzen Alben nachgehört. Und dann habe ich die beim Frauenfeld jetzt dieses Jahr gesehen. Wieder. Und halt komplett das Gegenteil, habe ich alles geguckt und so, war ein richtig geiles Konzert, das war insane. Aber ich finde es auch cool, wenn man das nicht hört, aber dann im Nachhinein das checkt, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Weil das geht ja nicht verloren. Das heißt, ich hatte jetzt einfach so die Realisation von der Musik, die Leute damals einfach hatten. So. Wenn du eine Serie nicht guckst und dann guckst du die erst so 5 Jahre später und checkst, dann erst so, boah, das ist ja voll geil, jetzt check ich erst, was die Leute da geil dran finden.
Ah, der kleine Einspruch wäre von meiner Seite einfach, dass du das Momentum, in dem er stattgefunden hat.
Ja, da war ich nicht dabei.
Das kannst du nicht kompensieren. Und ich sag dir, bei mir ist es zum Beispiel so, ich höre mir Palm aus Plastik heute an und ich bin ganz ehrlich, mich nervt das.
Ja, safe, 100%.
Aber ich weiß noch ganz genau, als ich vom Management das Demo gekriegt habe und Neon und mein Team gehört habe, und gedacht habe, holy shit, was ist das denn? Und quasi diese Momente in meinem Beruf, die ich liebe, zu wissen, ja, okay, kacke, hier ist gerade, ich bin hier gerade dabei, wenn hier Episches passiert. Und den kannst du nie wieder kompensieren. Fakt ist, wenn es gute Mucke ist, lebt sie auch noch in 20 und 30 Jahren.
Ja, nee, das stimmt, klar, das Momentum kann ich nicht mitnehmen und das merke ich auch daran, dass ich dann zu meinen Homies gehe und sage, boah, Digga, kennst du den Song, hast du den gehört? Und dann die, ja, ich habe den vor 5 Jahren gehört, was willst du, fick dich, so mäßig.
Aber ehrlicherweise, weißt du was, ich find's umso geiler, dass du dich in dieses Format hier mit reingeschmissen hast und du hast es ja zwischendurch angedeutet, das ist genau dazu da, weil ich mich mit Leuten unterhalten möchte über Rap, die nicht so tief drin stecken wie ich.
Ja, und ich glaube, es gibt auch extrem viele Leute, die Rap so hören wie ich, weißt du, wie ich meine?
Ja. Ja, genau.
Also klar, dass diese, die komplett drin sind, die das leben, aber die so wie mich, die das einfach hören und geil finden und in Moshpits reingehen. Ja. Aber ich glaube, ne, so sind alle ein bisschen unterschiedlich.
Aber deswegen ist dieses Format halt konstruiert, damit ich mir von dir ein kleines bisschen wieder von der Frische zurückhole, damit ich nicht da versinke in dem Sumpf aus Deutschland, der mich manchmal nervt.
So ist es.
Vielen Dank, Ali, dass du dabei gewesen bist.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich wirklich sehr gefreut. Hofft, das war mal ein bisschen was anderes für die Leute. Jetzt nicht ein ultra-deeper Rap-Talk, aber nee, auch mal
überhaupt
ein spannendes
Sicht. Und glaub mir, in diesem Format, wir hatten schon alles. Und das ist also ehrlicherweise auch mit deinem Ansatz dabei eine sehr erfrischende Note gewesen. Ich bin gespannt, was die Leute dazu sagen. Bedanke mich, dass du hier warst. Und wir sehen uns beim nächsten Edigala Cup.
Vielen Dank, bis dann.
Macht's gut.
Ciao. Gigi, oder wie sagt man in Hamburg?
Tschüss.
Tschüss.